Vis-à-vis.
Herr Edges, Sie haben vor kurzem im Münchner Amerika-Haus eine Ausstellung eröffnet, die heißt Goddamn Dangerous und handelt von der Kuba-Krise vor 60 Jahren. Was war denn an dieser Kuba-Krise so verdammt gefährlich?
Ja, die Kuba-Krise gilt, ich denke zu Recht, als die gefährlichste Krise des Kalten Krieges. Niemals zuvor stand die Welt so nah vor einem Atomkrieg. Die Sowjetunion und die USA, beide hochgerüstet mit vielen Atomwaffen, bedrohten sich damit. Es war klar, wenn es zu einem großen Krieg kommt, könnten Millionen Menschen sterben. Das ist das eine, aber das andere war, dass das Krisenmanagement auf beiden Seiten, bei Nikita Khrushchev in der Sowjetunion und bei Präsident John F. Kennedy in den USA, nicht perfekt war. Beide hatten die Lage nicht komplett im Griff und es sind Dinge passiert und es hätten Dinge passieren können, die zu einem Krieg führten, den beide eigentlich gar nicht wollten. Also in vielerlei Weise, das Spiel der beiden mächtigen Männer war hochgefährlich, aber auch all das, was gleichzeitig passierte, was sie gar nicht im Griff hatten oder immer übersehen konnten.
Lassen Sie uns das kurz auseinandernehmen, den ersten Teil, weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich, dass jede und jeder weiß, Kuba-Krise vor 60 Jahren, was war da eigentlich? 1959 hatte Fidel Castro in Kuba mit anderen Revolutionären geputscht, hatte Unternehmen der USA verstaatlicht. Die USA waren nicht gut zu sprechen auf dieses neue Regime. Wie ist es zu dieser Kuba-Krise gekommen, die ja dann eine Krise zwischen den USA und der Sowjetunion vor allem war?
Ja, die Kuba-Krise wird oft auf diese berühmten 13 Tage konzentriert, als die Amerikaner entdeckt haben, dass die Sowjetunion Atomwaffen auf Kuba stationiert hat und dann die Einigung. Aber die Kuba-Krise beginnt deutlich früher. Die beginnt tatsächlich ein Stück weit mit der Revolution, die von Fidel Castro erfolgreich geführt wird. Und zunächst ist er sogar durchaus populär in den USA. Er kommt wenige Monate später in die USA, hält öffentliche Reden, trifft den Vizepräsidenten Richard Nixon. Und es gibt durchaus einige Sympathie für Fidel Castro, der auch noch gar nicht so klar im kommunistischen Lager steht. Und dann erst in den nächsten 1,5 Jahren verschiebt sich das. Es gibt eine Verstaatlichungspolitik, es gibt Agrarreformen, amerikanische Unternehmen leiden darunter, machen Druck auf die Regierung und wie es im Kalten Krieg so ist, wenn man mit der einen Seite nicht gut klarkommt, dann gibt es immer jemand anders, der gerne helfen will. Die Sowjetunion bietet sich an, es gibt Handelsabkommen, es gibt schließlich Militärabkommen und sobald das geschlossen ist, ist für die USA gar keine Frage mehr. Da ist ein kommunistischer Brückenkopf in Lateinamerika entstanden, das die USA traditionell als ihren Hinterhof ansehen. Und es kommt dann auch relativ schnell und auch noch vor dem Amtsantritt von John F. Kennedy zum Abbruch der diplomatischen Beziehung. Also bevor Kennedy Präsident wird und er erbt diese Krise, steht die schon auf Konfrontation.
Was ist dann da schiefgelaufen, also um diesen zweiten Teil aufzugreifen, in der internen Kommunikation auf beiden Seiten jetzt erstmal?
Ich denke, das ist das oftmals Fatale während des Kalten Krieges, dass es aus Sicht von beiden Seiten, der sowjetischen und ihren Alliierten und der USA und ihren Alliierten, eigentlich eine Welt gibt, die in zwei Teile geteilt ist. Da kann man nicht dazwischen stehen. Es gibt zwar ein paar neutrale Staaten wie die Schweiz oder manche, die sich blockfrei bezeichnen, aber diejenigen Länder, die sich entweder vom Kolonialismus befreien oder wie in Kuba einen Diktator stürzen, die werden eigentlich gezwungen, sich zu entscheiden. Entweder seid ihr bei uns und dann seid ihr antikommunistisch, das gehört zum Westen, oder seid auf der anderen Seite und dazwischen gibt es nichts. Und die USA hat enorme Sorge davor, dass ein kommunistisches Land in Mittel- oder Südamerika entsteht und dass von da aus dann die Revolution exportiert wird. Und die Idee ist ja, oder der Glaube ist, die Sowjetunion ist darauf aus, die Weltherrschaft zu erobern und versucht, ein Land nach dem anderen zu stürzen. Und die Domino-Theorie, die so prominent für Vietnam und Südostasien benutzt wurde, die gilt letztlich im amerikanischen Denken auch für Lateinamerika. Wenn Kuba fällt, dann fällt irgendwann auch ein anderes Land und irgendwann hat die Sowjetunion die Weltherrschaft übernommen. Das ist aus unserer Sicht in gewisser Weise ein absurdes Denken, aber die Amerikaner und in einer anderen Weise auch die Sowjetunion sind in diesem ganz problematischen Kalten Kriegsdenken verhaftet und der bestimmt auch immer wieder das Handeln der entscheidenden Personen.
Wie ist damals die interne Kommunikation auf der amerikanischen, der US-amerikanischen Seite gewesen, wie auf der sowjetischen? Was weiß man überhaupt? Also es ist ja auch die Frage vielleicht, welche Archive sind da zugänglich oder welches Wissen hat man?
Ich bin selber Amerika-Historiker und kenne mich auch deshalb schon besser mit der US-Seite aus, aber die Quellenlage für die US-amerikanische Seite ist für Forscher wie mich unglaublich toll. Zum einen, weil es Gesetze gibt, die in den USA vorschreiben, dass nach mehreren Jahrzehnten Akten, auch geheime Akten in der Regel freigegeben werden müssen. Die Ermordung von John F. Kennedy und Skandale, die mit Richard Nixon, seinem Nachfolger, zu tun hatten, haben dazu geführt, dass es Untersuchungsausschüsse gab, sodass schon relativ früh Dinge rausgekommen sind. Also über die amerikanische Seite wissen wir, fast alles, was im Hintergrund gedacht wurde. Und das ist auch erst nach Richard Nixon bekannt geworden. John F. Kennedy hatte ein geheimes Aufzeichnungssystem in seinem Amtszimmer, im Oval Office installieren lassen, aber auch in einem Kabinettszimmer. Und in diesem Kabinettszimmer fanden die meisten der geheimen Krisensitzungen zur Kuba-Krise statt. Und außer seinem Bruder Robert Kennedy, der war Justizminister und sein engster Berater, wusste wahrscheinlich niemand in diesem Raum, dass John F. Kennedy immer wieder geheim einen Knopf drückte und diese ganzen Gespräche aufzeichnete, sodass wir heute uns die anhören können. Die sind transkribiert und wir wissen also genau, zumindest in diesem Zimmer, was jeder zu welchem Zeitpunkt gesagt hat, wie das Denken war, wie die Überlegung war, wie die Ängste waren, die Sorgen.
Wie war die Möglichkeit oder Gefahr, dass Atomwaffen eingesetzt werden?
Also Atomwaffen im Kalten Krieg waren dazu da, dass man sie nicht einsetzt. Das ist eine ganz absurde Logik. Also man hat diese Waffen, um das Drohpotenzial zu haben, um abzuschrecken, um die andere Seite davon abzuschrecken, Dinge zu tun, eine rote Linie zu überschreiten, die einen dann vielleicht zwingt. In der Berlin-Krise war es so, zu verhindern, dass die Sowjetunion versucht, sich West-Berlin zu greifen und die Westalliierten rauszuziehen. In der Kuba-Krise bedrohten sich beide Seiten mit den Atomwaffen. Und sie taten es ein ganzes Stück weit glaubwürdig, weil beide Seiten mussten davon überzeugt sein, und das waren sie auch, wenn es zu einer militärischen Eskalation auf Kuba kommt. Und das war eben auch die große Sorge von Präsident Kennedy. Viele seiner Militärberater forderten eine Invasion Kubas, Angriffe mit der Luftwaffe. Und er sorgte sich darum, wenn wir diesen ersten militärischen Schritt gehen, wo können wir aufhören? Führt das nicht direkt in einen nuklearen Krieg? Wir wissen aus den Dokumenten, auch auf der russischen Seite, die freigegeben worden sind, beide Seiten wollten das nicht. Aber beide Seiten mussten damit drohen und beide Seiten mussten letztlich auch bereit sein, diesen absurden Schritt zu gehen, auch wenn sie den nicht wollten. Weil, und das ist sozusagen der zweite Teil dieser absurden Abschreckungslogik im Kalten Krieg, und wenn man jetzt John F. Kennedy, sowohl die große Fernsehansprache am 22. Oktober, aber auch das interne Denken, es geht um Glaubwürdigkeit. Wenn wir hier Schwäche zeigen, dann haben wir verloren, dann haben wir den Kalten Krieg verloren. Und dann glaubt uns nicht nur die Gegenseite nicht mehr, sondern auch unsere Alliierten gehen verloren. Für die Sowjetunion stand auch ganz viel Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Khrushchev hatte dieses große Risikospiel, war er eingegangen und er musste sich da auch mit irgendeinem Sieg rausretten. Beide Seiten wären möglicherweise zu einem Krieg gezwungen gewesen, zu einem großen Krieg, wollten das aber nicht. Das zweite Gefährliche ist aber, dass Dinge passierten während dieser Kuba-Krise, die zu einer militärischen Eskalation hätten führen können, die keiner der beiden befohlen hatte.
Was für welche?
Die USA haben, und so haben sie auch entdeckt, dass es tatsächlich sowjetische Atomwaffenstellungen auf Kuba gab. Die haben ein Spionageflugzeug gehabt, die berühmte U-2, die über Kuba geflogen ist und Aufnahmen gemacht hat. Und weil man weiter beobachten wollte, was denn dann während dieser sogenannten 13 Tage passierte, ist die U-2 auch während der Kuba-Krise über Kuba geflogen und eines dieser Flugzeuge wurde abgeschossen. Das war nicht auf expliziten Befehl von Khrushchev in Moskau gekommen, sondern durch lokale Befehlshaber, die von den Kubanern gedrängt waren. Das bedeutete eigentlich aus amerikanischer Sicht, und so haben auch Kennedys Militärs ihn bedrängt, dafür müssen wir Vergeltung üben. Das ist jetzt der Grund, Kuba anzugreifen. Kennedy hat das zum Glück verhindert. Khrushchev hat sofort den Befehl gegeben, ohne seine explizite Order wird nichts mehr abgeschossen, weil er eben genauso Sorge hatte, dass dieser unbeabsichtigte Abschuss eigentlich zu einem Krieg führen konnte. Ein amerikanisches U-2-Flugzeug ist aus Versehen in den sowjetischen Luftraum eingedrungen, am selben Tag sogar, am 27. Oktober, der als der Schwarze Freitag gilt, der gefährlichste Tag der Krise. Dann sind die russischen Abfangjäger aufgestiegen, amerikanische Bomber mit Atomwaffen in der Ladung hätten dieses Flugzeug möglicherweise verteidigt. Auch wieder etwas, keine Seite wollte das, es ist ein Missgeschick passiert, es hätte eskalieren können.
Am 22. Oktober war die berühmte, bekannte Rede von Kennedy an sein Volk, aber auch an die Weltöffentlichkeit gerichtet. Zwei Tage später begann das, was er angekündigt hatte, nämlich eine Blockade oder Quarantäne, wie er es nannte. War das klar, wahrscheinlich, dass das funktioniert?
Es war nicht klar, dass es funktioniert. Das wissen wir eben auch aus den amerikanischen Protokollen und den Sitzungen. Man hat verschiedene Optionen diskutiert. Eine diplomatische Lösung hielt man nicht für möglich zu dem Zeitpunkt. Einen direkten Angriff wollte Kennedy nicht, weil er eben Sorge hatte, dass das möglicherweise in einen dritten Weltkrieg führt.
Also hat man sich einen Angriff auf Kuba
auf jetzt? Auf Kuba mit Flugzeugen oder mit einer richtigen Invasion Kubas. Also hat man sich für einen Mittelweg entschieden. Man hat es Quarantäne genannt, weil Blockade im internationalen Recht ein Kriegsakt ist und wollte das damit ein bisschen kaschieren, dass man eigentlich einen Kriegsakt unternimmt. Aber es war die möglicherweise defensivste dieser Kriegshandlungen, die Kennedy nehmen konnte. Und man hat damit der anderen Seite signalisiert, bis hierhin und nicht weiter. Wir werden ab jetzt russische Schiffe mit Atomwaffen stoppen. Hat ein Stück weit dann das Heft des Handelns aber auch auf die Seite der Sowjetunion gegeben. Denn jetzt war es dran, an Chruschtschow zu entscheiden, was mache ich jetzt? Lasse ich mich von den Amerikanern einschüchtern? Setze ich durch, dass meine Schiffe weiter durchgehen können? Oder gebe ich die Order, die Schiffe zurückzuziehen, weil auch ich keine Eskalation will? Wie wir wissen, hat Chruschtschow die Order gegeben, die Schiffe drehen ab. Die sind sich also nicht, wie manchmal diese Legende ist, dass die sich fast gegenüberstanden oder gegenüber lagen auf dem Meer. Das war einige Meilen vorher. Aber dennoch, der damalige amerikanische Außenminister hat dann denkend, dass es fast eine direkte Konfrontation gab, dann diesen berühmten Satz gesagt, we were eyeball to eyeball and the other side just blinked. Also wir haben uns quasi in die Augäpfel gesehen und die andere Seite hat geblinzelt. Die hat Schwäche gezeigt, wollte er damit sagen.
Jetzt führen wir dieses Gespräch ja auch, weil wir in gewisser Weise heute in einer ähnlichen Situation sind. Die Tatsache, dass sich wieder die USA und nicht die Sowjetunion, aber Russland gegenüberstehen, dass wir in einem Konflikt, dem Ukraine-Krieg, involviert sind. Und jetzt zögere ich schon, weil ich nicht genau weiß, wie sind wir eigentlich involviert. Aber der Punkt ist ja, dass diese Drohung mit Atomwaffen, eine Eskalation, durchaus ähnlich ist. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Es gibt sicherlich auch wichtige Unterschiede gegenüber der Zeit des Kalten Krieges. Aber tatsächlich, und Präsident Joe Biden hat das vor wenigen Tagen in den USA auch gesagt, dass das vergleichbar aus seiner Sicht mit der Kuba-Krise ist. Und auch die Frage der Abschreckung, kann man die andere Seite davon abhalten, diese rote Linie des Atomwaffeneinsatzes zu überschreiten. Was eindeutig ist diesmal, dass Wladimir Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, wenn denn die russische nationale Sicherheit bedroht ist. Das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Da kann man wirklich sagen, seit der Kuba-Krise, als beide Seiten gedroht haben, Atomwaffen einzusetzen im Ernstfall, hat es das nicht gegeben. Die USA droht mit schwersten Konsequenzen für den Einsatz von Atomwaffen, sollten die Russen das tun. Das heißt nicht, dass man unmittelbar Russland mit Atomwaffen angreifen würde, aber es wäre eine massive Eskalation dieses Krieges mit dem Eingreifen der anderen Großmacht, der USA. Und wir sehen sozusagen auch wieder das perfide und gefährliche Spiel, das es im Kalten Krieg auch gab, der Drohung, um damit die andere Seite von etwas abzuhalten. Und diese Drohung kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn sie glaubwürdig ist. Putins Drohung, ähnlich wie die von Chruschtschow, kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn der Westen glaubt, er wäre tatsächlich dazu bereit. Und Putin kann in gewisser Weise, ist dann die andere Seite dieses Spiels, auch nur davon abgehalten werden, diese Linie zu überschreiten, wenn die Drohung der Gegenseite hart genug ist und er sie auch glaubt. Und an diesem Punkt, denke ich, sehen wir durchaus einige Parallelen. Und auch das, denke ich, ist leider eine gefährliche Parallele. Und wenn man jetzt nur mal Putin betrachtet, auch Putin hat weder die militärische Lage noch alles in seinem eigenen Land komplett im Griff. Das heißt, auch da, wenn man anfängt, über Atomwaffeneinsatz nachzudenken, kann dieser Krieg in einer Form weiter eskalieren, die er nicht explizit befohlen hat und vielleicht auch tatsächlich gar nicht so wollte, die sich aber aus dem Kampfgeschehen oder aus anderen Dingen ergibt und dann eskaliert etwas, ähnlich wie die Gefahr während der Kuba-Krise war, ohne direkte Order, ohne den Wunsch, dass es so eskaliert. Ein Krieg birgt eben die Gefahr, dass er weiter eskalieren kann.
Jetzt sind wir ja in der Situation, wo Russland der klare Aggressor ist und man ihm nicht nachgeben darf. Und auf der anderen Seite diese Gefahr einer Eskalation, die diesen Krieg zu einem auch mit Atomwaffen geführten ich möchte es gar nicht Krieg fast nennen, sondern wirklich Zerstörungsding macht, wo dann eben wirklich nur noch Waffen eingesetzt werden, die vielleicht alles zerstören, also wo man ja auch nichts mehr erreichen kann groß mit. Also damals Kennedy hat davon gesprochen, dass ein solcher Krieg Ashes on our lips wäre, Asche auf unseren Lippen. Wie kommen wir denn aus dieser Situation wieder raus, also ohne nachzugeben und gleichzeitig ohne vielleicht noch Schlimmeres zu riskieren?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich die ganz große Frage. Wenn wir die Kuba-Krise anschauen, wissen wir, dass beide Seiten versucht haben, daraus zu kommen, dass sie auch kommuniziert haben. Und bei aller Kritik an Telefongesprächen unseres Kanzlers oder anderer mit führenden russischen Politikern oder auch mit Wladimir Putin, ich denke, trotz allem, und das würde ich doch sagen, ist eine Lehre aus dem Kalten Krieg und auch aus der Entspannungspolitik, wir müssen immer im Gespräch bleiben, weil militärisch kann dieser Krieg kaum gewonnen werden, weder von der einen noch der anderen Seite. Zumindest ist es gefährlich, darauf zu setzen, einen militärischen Sieg zu haben. Das heißt, irgendwann muss Diplomatie wieder eine Rolle spielen. Und Diplomatie beruht darauf, dass man miteinander redet, dass man anfängt, auch wenn man verfeindet war, Vertrauen aufzubauen, Verträge zu machen, hoffen, dass die andere Seite die einhält. Und das ist während der Kuba-Krise, und das ist eben auch das Erstaunliche an den beiden, die sich eigentlich mit Atomkrieg bedroht haben und gleichzeitig an die Menschlichkeit, die Rationalität appelliert haben und versucht haben zu sagen, das darf uns nicht nochmal passieren. Und beide haben versucht, mit möglichst wenig Schaden aus dieser Krise rauszukommen, Schaden ihres Ansehens. Muss man sagen, dass das Khrushchev nicht so ganz gelungen ist. Kennedy galt in den USA als der, und nicht nur in den USA, als der große Sieger. Auch in Russland, in der Sowjetunion, waren viele sehr kritisch gegenüber Khrushchev, der ein Jahr später zurücktreten musste. Unter anderem wegen der Kuba-Krise, die aus Sicht vieler eben keinen gleichwertigen Deal hatte. Die Sowjetunion hat ihre Waffen abgezogen aus Kuba und die Amerikaner haben nur versprochen, keine Invasion Kubas zu machen. Heute wissen wir, dass es noch einen Geheimdeal gab, dass die USA auch Atomwaffen aus der Türkei abzogen. Aber beide Seiten haben sich vertraut. Beide Seiten waren bereit, vielleicht auch eine Niederlage in der Öffentlichkeit anzunehmen, um diesen Krieg zu verhindern. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Die Frage ist, welches Opfer wäre Putin bereit zu geben? Oder was könnte er versuchen, zumindest als Sieg zu verkaufen? Khrushchev hat seine Entscheidung versucht, als Sieg für seine Seite und für Kuba zu verkaufen. Auch die Kubaner waren davon gar nicht überzeugt. Also ein Stück weit gab es einen glücklichen Frieden in der Kuba-Krise. Aber beide Seiten, würde ich sagen, sind ein bisschen mit Schaden rausgegangen. Und ich auch glaube, ich, das wird heute nicht anders sein können. Anders als damals muss Putin aber möglicherweise auch damit rechnen, dass es ganz schnell nicht nur das Ende seiner politischen Karriere sein könnte, sondern auch das Ende seines Lebens, wenn er da nicht siegreich rauskommt. Das macht es vielleicht fast noch gefährlicher als damals, zumindest schwieriger, eine Lösung zu finden.
Aber wenn es eine, ich sage jetzt mal, gesichtswahrende Lösung für Putin gäbe, das ihn davon abhalten würde, eventuell zu sagen, ich eskaliere weiter, weil ich ja mein Gesicht wahren muss, wären diejenigen, die dann das Opfer zu zahlen oder zu tragen haben, nicht letztlich wahrscheinlich die Ukrainer, weil die Gesichtswahrung für ihn bedeutet, ein Teil dessen, was ich als legitim mir gehörend oder meiner Nation gehörend betrachte, das ist bis vor kurzem zumindest noch Staatsgebiet der Ukraine gewesen.
Definitiv, die Ukrainer wären eine der Hauptopfer dieser Politik, aber natürlich auch ein Großteil der russischen Bevölkerung und die vielen Männer, die jetzt schon in diesem Krieg gestorben sind oder schwer verletzt wurden. Der Krieg kostet ja auch enorme Opfer im eigenen Land. Und da ist dann irgendwann auch die Frage, wie hoch darf dieser Preis werden, auch für andere politische oder militärische Eliten, dass sie immer weiter ziehen. Ja, aber Joe Biden hat das auch angedeutet in seiner Rede, wo er den Vergleich zur Kuba-Krise gezogen hat. Wie kann man einen Weg finden, ohne dass er da schon wirklich eine Idee hat? Wobei wir auch nicht wissen, gibt es in irgendeiner Form Geheimverhandlungen? Während der Kuba-Krise wussten wir da auch von vielem nicht, haben das erst zum Teil Jahrzehnte später erfahren. Gibt es da geheime Verhandlungen und was könnte denn ein solcher Weg sein? Aber ähnlich wie 1962, damals waren es die Kubaner, die nicht die entscheidende Rolle spielten, aber die durchaus danach das Abkommen noch blockiert haben, indem sie zum Beispiel keinen Inspektionen zustimmen wollten. Die Ukraine ist natürlich hier ein dritter und im Vergleich zu Kuba fast noch ein wichtigerer Spieler oder Akteur. Und das heißt, diesmal können sich nicht die beiden Großmächte alleine einigen über den Kopf der Dritten hinweg, sondern die Ukrainer werden da eine ganz zentrale Rolle spielen. Und die Dynamik des Krieges in den letzten Monaten macht eine Verhandlungslösung im Moment vielleicht sogar fast unwahrscheinlicher.
Wenn wir jetzt zurückblicken, oder wir blicken ja auf die Kuba-Krise zurück, und da tun wir das, glaube ich, automatisch mit diesem "Es ist gut gegangen". Also Punkt 1, Punkt 2 ist, wir stehen uns jetzt hier im Studio gegenüber und sind doch relativ weit weg vom Krieg. Jetzt würde ich aber doch ganz persönlich fragen, weil Sie sich viel damit beschäftigt haben, haben Sie manchmal Angst, dass das sehr schnell gehen kann, dass wir plötzlich in einen Krieg möglicherweise mit Atomwaffen hineingeraten und dass das eben dann unsere Sicherheit, unser Lebensgefühl einfach radikal verändern könnte?
Also wenn ich die ich auch studiert habe, die Krisen im Kalten Krieg, ob es die Berlin-Krise oder auch die Kuba-Krise sind, genauer studiert habe, dann habe ich zumindest immer die Hoffnung, dass letztlich die Rationalität der zentralen Akteure sich durchsetzen wird, dass beide Seiten erkennen, ein Atomkrieg kann niemand gewinnen. Ja, Atomkrieg sind alle Verlierer und es wird Millionen und Abermillionen Verlierer geben. Dass man mit den Atomwaffen pokert, dass man sie nutzen will, um vielleicht diplomatisch etwas durchzusetzen. Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, es wird in dieser Form nicht weiter eskalieren, weil damit etwas in Gang gesetzt würde, was möglicherweise beide Seiten nicht mehr aufhalten könnten. Ich weiß nicht genug darüber, in welcher Form Putin alleine über diesen Einsatz entscheiden könnte oder ob er damit dann doch eine Schwelle überschreiten würde, wo dann auch andere in der Führungsschicht mitentscheiden wollen oder diesen letzten Schritt verhindern wollen. Im Moment ist es die atomare Diplomatie oder Drohgebärde, die er nutzt, wie sie auch im Kalten Krieg genutzt wurde. Diese Schwelle zu überschreiten wäre nochmal ein ganz großer Schritt. Und wie gesagt, da hoffe ich dann immer noch, dass die Akteure, wie sie auch im Kalten Krieg waren, dass sie dann letztlich rational bleiben.
Dennoch, die Situation ist goddamn dangerous. Herr Edges, ich danke Ihnen sehr fürs Kommen.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.